Wir haben heute Teil 2 der 10 Gebote. Und ich will ganz kurz nur auf diesen Teil 1 Bezug nehmen, damit wir uns erinnern. Es geht darum, dass in Teil 1 die Gebote sich auf den Herrn beziehen und in Teil 2 auf den Menschen. Wir erinnern uns, das erste Gebot, keine andere Götter, den Namen Jehovas nicht zu missbrauchen, gedenke des Sabbattages und ehre deinen Vater und deine Mutter, im geistigen Sinn bewissen Vater und Mutter ehren, Gott und die Kirche ehren und lieben. Und heute beginnen wir ebenfalls wieder die Erklärung nach ihrem äußeren und inneren Sinn. Und da beziehen sich die Gebote hauptsächlich eben auf den Menschen. Schon letztes Mal war es ja so, dass wir nicht in diesem Fall die Frage-Antwort-Form gewählt haben als Seminarunterlage, sondern dass hier eine systematische Darstellung bevorzugt wird, weil sich die Fragen und Antworten hier nicht sehr sinnvoll gestalten lassen. Es ginge schon, natürlich, aber dann wäre es sehr ausführlich und ich wollte es eigentlich nicht so über diesen Teil 1 und Teil 2 hinausgehen. Aber trotzdem versuchen wir mal, diese Aussagen nicht nur im Gedächtnis zu halten, sondern hauptsächlich im Gefühl. Also versuchen wir, unser inneres Wahrnehmungsempfinden zu erweitern. Also weniger, dass wir uns das vorstellen, dass wir es im Gedächtnis behalten sollen, denn erstens kennen wir die 10 Gebote ja im Großen und Ganzen. Sicher nicht jetzt im Einzelnen des natürlichen, geistigen und himmlischen Sinns, aber darum geht es ja auch gar nicht. Hierbei geht es darum, dass die Gebote so verinnerlicht sind und verinnerlicht werden und ja sicherlich und hoffentlich bei uns allen schon verinnerlicht sind, dass wir nur spüren und merken, dass wir sagen können, ja, so ist es, so empfinde ich es, so muss es sein. Und ich hoffe, dass jetzt, wenn ich die Dinge etwas hier nach Swedenborg darlege, dieser Effekt auch erreicht wird. Das fünfte Gebot, mit dem wir hier ja heute anfangen, heißt, du sollst nicht töten. Und natürlich wissen wir auch im natürlichen Sinn, dass wir keinen Menschen töten sollen oder auch vielleicht lebensgefährlich verletzen oder auch körperlich verstümmeln, wie es heute ja sehr oft vorkommt in Ländern, wo sowas gewissermaßen fast zur Tagesordnung gehört, besonders auch in den Gefängnissen, wo die Folter angewendet wird. Aber nicht nur das, es ist auch nicht erlaubt, den Namen und guten Ruf eines Menschen tödlichen Schaden zuzufügen. Denn für viele Menschen ist der gute Ruf quasi gleichbedeutend mit ihrem Leben, mit ihrem Lebensgefühl, mit ihrem Wohlbefinden und so weiter. Aber darüber hinaus heißt es auch, dass man vermeiden muss Feindschaft, generell Hass und Rache, die den Tod atmen. Denn in diesen Gefühlen lauert Mord wie das Feuer im Brennholz unter Asche. Auch das höllische Feuer ist seiner Natur nach nichts anderes. Daher die Redewendungen von Hass entbrennen und von Rache glühen. derartige Gefühle, wenn sie jetzt wirklich stark genug sind, sind Morde in der Absicht, wenn sie auch nicht zur Tat reifen, weil zum Beispiel das Gesetz dagegen steht oder die Angst vor den Folgen, vor Rache zum Beispiel oder so. Manchmal frage ich mich, warum das Interesse besonders auch an blutrünstigen Kriminalfilmen oder Romanen so verbreitet ist, ob das so eine Art Eingangstor der höllischen Genien ist, weil Rohheit dadurch gefahrlos ausgelebt werden kann. Das ist nur ein Gedanke, vielleicht hat es aber auch andere Gründe. Nun, was bedeutet Töten im geistigen Sinne? Es ist ja immer so, das Natürliche bezieht sich mehr oder weniger auf den Körper bzw. auf die natürlichen Seelenelemente unseres Wesens und dieses Geistige auf den inneren Menschen. Also im geistigen Sinn bezieht sich dieses Gebot auf die zahlreichen und mannigfachen Arten des Mordes und der Vernichtung an den Seelen der Menschen. Also beispielsweise, wenn versucht wird, sie von Gott und von der Religion abspenstig zu machen. Also zum Beispiel, indem Zweifel geschürt werden oder durch Überredung zu Vorstellungen, die Abneigung, ja sogar Widerwillen hervorrufen. Nun fragen wir uns natürlich, wann kommt sowas vor, wer macht das und so. Es ist vielleicht für uns so ein bisschen schwer jetzt vorstellbar, aber wenn wir denken, dass Kirchen oder auch Sekten, verschiedene Glaubensgemeinschaften aus Machtgefühlen, aus Verdienstgründen, aus Herrschsucht auch durchaus falsche Lehren verbreiten bzw. die Lehren verfälschen, damit sie ihre eigenen Interessen hier wahren können. Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, weil das so wie ein Schimpfen in Bezug auf Kirchen und so weiter aussieht. Wir wissen alle, wo da die Problematiken liegen. Aber sicher kommt sowas auch im Besonderen bei einzelnen Menschen vor, aber eher, denke ich, in Gruppen. Alle Teufel in der Hölle sind in diesem Sinne Mörder, sonst wären sie nicht in der Hölle. Nach Johannes 8,44. Und das Schlimme in gewisser Weise oder das, was wir uns vielleicht nicht so normalerweise vorstellen können, ist, dass wir eben genau mit diesen Gesellschaften verbunden sind. Also nicht wir jetzt, die hier sitzen, aber diejenigen, die halt in diesem Sinne agieren. Hier heißt es, in der Welt sind alle jene mit ihnen verbunden, die das Heilige der Kirche, also zum Beispiel besonders die Heiligkeit des Wortes und das göttlich-menschliche des Herrn verletzen und schänden. Und das ist tatsächlich ja heute sehr oft der Fall. Das heißt, die Heilige Schrift wird verletzt, ununterbrochen, angezweifelt oder auch verworfen. Und auch bis dahin, dass sie regelrecht beschimpft in dem Sinne wird, lächerlich gemacht und so weiter. Und das göttlich-menschliche des Herrn, für sehr viele, leider auch Theologen, ist Jesus Christus, nicht der Herr Jehova, sondern wer auch immer, ein Mensch vielleicht, im besten Falle noch, ein guter Mensch. Ihre Opfer, also die Opfer derjenigen, die so agieren und Menschen abspenstig machen, ihre Opfer, deren Seelen sie Schaden zugefügt hatten, werden im prophetischen Wort durch die Gemordeten bezeichnet. Da heißt es, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, auf dass sie Leben und volles Genügen haben, nach Johannes 10, 10. Also Jesus der Herr als Retter. Und was nun heißt töten im himmlischen Sinne? Töten im himmlischen Sinne heißt dem Herrn vermessen zürnen. Also es ist noch eine Steigerung. Ihn hassen und seinen Namen austilgen wollen. Menschen dieser Art sind gemeint, wenn das Wort davon spricht, dass sie ihn kreuzigen. Das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Dieses Gebot richtet sich im natürlichen Sinn, nicht allein gegen den Ehebruch, was wir uns schon auch denken können, sondern gegen alles Unzüchtige wollen und tun. Aus dem heraus der Mensch Unreines denkt und dann natürlich auch tut und redet. Und hier macht Swedenborg, wie auch hier noch öfter dann klar, dass wenn das Begehren einmal im Willen ist, also wenn man es wirklich will, nicht nur so denkt, so als eine Möglichkeit, sondern auch will, dann ist es schon so gut wie die Tat. Das heißt, dann hat es schon Besitz genommen vom Menschen. Wir können ja mal ein kleines Beispiel haben. Also Swedenborg sagt hier, die Verlockung dringt nur in den Verstand ein, also die Verlockung. Die Absicht hingegen in den Willen und die Absicht der Begierde ist die Tat. Das heißt also, er unterscheidet hier, also wenn man das jetzt in Bezug auf den Ehebruch betrachtet, dann könnte man sagen, also die Verlockung, also zum Beispiel ein Mann denkt, diese Frau, er sieht eine Frau, sie ist sehr schön, ist vielleicht auch noch reich und so weiter. Er ist verheiratet, also er taxiert die Sache, das ist also der Verstand. Noch könnte er jederzeit davon zurücktreten. Er guckt, wie man halt in ein Schaufenster schaut vielleicht. Ja. Dann der zweite Punkt, die Absicht hingegen in den Willen. Die Absicht wäre jetzt an diesem Beispiel, ja, warum nicht? Ich kann es ja mal probieren. Nicht? Also ob ich zu ihr oder sie zu ihm, das geht ja genauso umgekehrt, Kontakt herstellen kann, um ein Verhältnis zu beginnen. Und die Absicht der Begierde ist die Tat. Und dann sagt er, ja, ich will es, ich will sie besitzen, ich will alles versuchen, um hier erfolgreich zu sein. Nicht? Also es ist klar, wir kennen diesen Ablauf für alles, was wir Begierde nennen. Also nicht jetzt nur hier in Bezug auf das Beispiel Ehebruch, sondern das gilt für alles, was jeder hat ja unterschiedliche Begierden, die ihn auch treiben, die sind auch dafür da, dass wir lernen, gegen solche Begierden vorzugehen selbst und dazu beizutragen, dass es eben, das ist die sogenannte Versuchung, dass wir uns eben nicht treiben lassen. Jeder weiß bei sich selbst, was seine Begierden sind. Also das ist jetzt mal ein Beispiel. Ja, was ist Ehebruch im geistigen Sinn? Ehebruch im geistigen Sinn, so heißt es hier, ist die Schändung des Guten des Wortes. Eine sehr mächtige Aussage. Die Schändung des Guten des Wortes und die Verfälschung seiner Wahrheiten. Wie ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das klingt merkwürdig, die Schändung des Guten, des Wortes. Und da habe ich bei Swedenborg noch ein bisschen angeguckt, in verschiedenen anderen Stellen, was da gemeint ist, so genau. Ja, im Grunde ist gemeint die Auslöschung der Verehrung des Herrn. Denn man darf ja nicht vergessen, Der Herr ist das gute und wahre Selbst. Er ist, wenn er in uns einfließt, in uns eingeht, geht er ja nicht sozusagen als Person, jetzt bin ich da, sondern er geht mit seinem Guten und Wahren in uns ein, wenn wir uns öffnen, wenn wir
das Böse als
Sünde fliehen, wie wir das ja wissen. Also dann öffnen wir uns ihm, wenn wir auf ihn blicken, in allem, was wir tun, wenn wir ihm vertrauen. All diese Dinge sind ja die Voraussetzung, dass er sich uns nähern kann. Und er nähert sich uns mit seinem Guten und mit seinem Wahren. Aber diese Auslöschung seines Guten und Wahren in uns heißt, dass wir ihn, ja, dass wir ihn in uns töten oder dass wir ihn in uns nicht zulassen. Und das wird hier als Schändung bezeichnet. Ist die Schändung des Guten, des Wortes und die Verfälschung der Wahrheiten. Und das kann halt bis dahin gehen, dass alles Wahre, zum Beispiel in einem Gottesdienst, ausgelöscht ist. Ich will nicht sagen, dass das bei den Kirchen jetzt so generell oder so ist, nur jetzt, um das Extrem zu nennen. Dieser Sinn des Gebotes war infolge der Verborgenheit des geistigen Sinnes des Wortes bisher unbekannt und doch bezeichnet Huren, Ehebrechen und Unzucht treiben nichts anderes. Das heißt, wenn wir im Wort Huren, Ehebrechen und Unzucht treiben lesen, so meint es, dass wir das Gute und Wahre Gottes schänden und auslöschen wollen. Beziehungsweise, warum wollen wir das? Weil wir mit der Welt buhlen. Nicht entweder wir wenden uns zu Gott und öffnen uns dem Guten und Wahren, seiner Liebe und seiner Weisheit, oder wir wenden uns zur Welt und zu uns selbst und leben unseren reinen Egoismus und verschließen uns seinem Einfluss. Und dann schänden wir das Wort und verfälschen seine Wahrheiten. Und dann huren wir und ehebrechen wir und treiben Unzucht mit der Welt. Das ist damit gemeint. Im himmlischen Sinn versteht man unter Ehebruch die Leugnung der Heiligkeit des Wortes und seine Entweihung. Diese Bedeutung ergibt sich ja schon aus dem vorhergehenden geistigen Sinn. Die Leugnung der Heiligkeit und der Entweihung des Wortes machen sich jene schuldig, die im Herzen alles verlachen, was Kirche und Religion betrifft. Und das ist heutzutage leider sehr, sehr häufig und fast salonfähig. Keiner wird schief angeguckt, wenn er solche Dinge von sich gibt. Ich meine, von uns, wir wären schon traurig und entsetzt und würden möglichst da nicht hinhören, aber allgemein kann sich jeder seinen Spaß machen mit der christlichen Religion. Ich wiederhole es noch einmal. Die Leugnung der Heiligkeit und der Entweihung des Wortes machen sich jene schuldig, die in ihrem Herzen alles verlachen, was Kirche und Religion betrifft. Dies alles stammt nämlich in der christlichen Welt aus dem Wort. Ja, vielleicht hierzu noch so ein kleiner Exkurs, warum man sich selbst in Bezug auf Unkeuschheit zum Beispiel, sowohl im natürlichen als auch im geistigen und auch im himmlischen Sinn, aber gehen wir jetzt mal vom natürlichen Sinn aus, warum man sich selbst da was vormachen kann, natürlich auch anderen sowieso, aber sogar sich selbst. Und zwar schreibt Swedenborg da, dass der Mensch nicht weiß, dass die Begierden, also zum Beispiel zum Ehebruch, wenn sie sich im Willen einnisten, gleichbedeutend mit der Tat ist und vom Herrn nur nach Buße entfernt werden kann. Er meint es besonders unter dem Gesichtspunkt, dass viele Menschen es nicht tun, weil sie entweder die Gelegenheit nicht wirklich haben oder weil sie ihnen das zu riskant ist oder weil sie vielleicht auch das körperliche Vermögen nicht wirklich haben, sich es vielleicht nicht wirklich zutrauen mit all dem, was dazu gehört, um jemanden zu verführen und das alles zu verheimlichen, bla und was dazu ist eben. Also das heißt mit einem Wort, dass die Enthaltung vom Ehebruch einen Menschen noch nicht keusch macht. Keusch ist nur, wer aus der Erkenntnis der Sünde, also der Anerkennung, dass es ein göttliches Gebot ist, sich dem Ehebruch enthält. Besonders natürlich, wenn er auch die Möglichkeit dazu hätte. Wenn er es nicht deshalb nicht macht, weil er es nicht als Sünde sieht, sondern aus anderen Gründen, dann, so heißt es hier, so macht sie dies in ihrem Geist zu etwas, was vor Gott nicht unerlaubt ist. Damit aber begehen sie diese Sünde geistig, wenn auch nicht körperlich und vor Augen der Welt. Werden sie dann nach seinem Tod Geister, so sprechen sie sich offen dafür aus. Also mit einem Wort, wenn man es nur nicht deshalb macht, weil man halt die Gelegenheit nicht richtig ergreift oder nicht hat oder nicht kann, dann hält man es aber trotzdem eigentlich für machbar. Und hier wird sich das noch nicht auswirken, außer vielleicht in dummen Reden, aber im Jenseits dann schon. Denn wenn ein Mensch da voll der Meinung ist, man könnte es durchaus, und es ist keine Sünde, ja, dann passiert das, dass er auch alle anderen Gebote als machbar hält und sich ganz von dem Göttlichen anfängt abzuwenden. Das heißt nicht, dass so ein Mensch bereits verloren wäre, das will ich damit nicht sagen, aber es ist eine ungeheure Gratwanderung, die er im Jenseits hier dann zu gehen hat, und es ist für ihn nicht leicht, dann wieder auf den rechten Weg geführt zu werden. Hier schon, aber jenseits eigentlich erst richtig.